Herzlich willkommen zur Vorlesung Nr. 23, die letzte Vorlesung bei Informatik B. Heute nochmal einen groben Ritt über Midlets, wie kann man Daten abspeichern, wie kann man die Game-API so ein bisschen nutzen. Ich wollte noch vorher als Empfehlung kurz dieses Buch hier noch erwähnen, welches ich persönlich sehr nett finde, Java 2 Micro Edition von Klaus-Dieter Schmatz aus dem D-Punkt Verlag. Das Buch ist zwar aus dem Jahre 2003, glaube ich, ist das, oder 2004, also ist ein bisschen älter, aber ist wirklich extrem gut geschrieben. Es behandelt eigentlich alles, was so die CLDC und die MIDP betrifft, und da hat man schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Ist sogar auf Deutsch von einem deutschen Native Speaker, also es wurde nicht aus dem Englischen nochmal übersetzt, was ja manchmal etwas blöde ist. So, Rückblick. J2ME haben wir uns gestern ganz grob angeguckt, mehr so auf theoretischer Basis. Das heißt, was für Konfigurationen gibt es da? Das ist die CLDC 1.0 und 1.1. Es gibt auch noch die CDC für etwas höherwertigere Geräte. Dann haben wir die Profile angeguckt, das MIDP 1.0 bzw. 2.0 gibt es dort. Ganz neu ist jetzt 2.1, wie ich heute noch erfahren habe. Gestern habe ich gesagt, 2.0 wäre aktuell. 2.1 können allerdings die wenigsten Handys bisher natürlich. Dann noch optionale Pakete, um Webservices zu programmieren oder um jetzt zum Beispiel irgendwelche georeferenzierten Informationen zu erhalten, je nach Handytyp. Dann haben wir uns die Midlets angeguckt. Midlets sind also Programme, die auf deinem MIDP-Protokoll laufen oder Profil laufen. Da gibt es die Midlet-Suite. Das sind also so ein Jar-File, in dem mehrere Midlets drinstecken. Wir haben uns den Lebenszyklus eines Midlets angeguckt. Es kann also pausiert sein, es kann aktiv sein, es kann auch dann irgendwann mal zerstört werden. Und wir hatten erste User-Interface-Komponenten, das heißt im Gegensatz zu ja, AWT und Swing, da haben wir GUIs, also Graphical User Interfaces. Hier ist es so, dass wir eigentlich eher User Interfaces haben, weil die nicht unbedingt grafisch sind, die ganzen Elemente. Ganz zum Schluss hatten wir uns gestern also noch Command angeschaut, die Klasse, die dafür da ist, einen Soft-Button auf einem Handy darzustellen. Und zusätzlich haben wir auch noch da einen Listener mal angeschaut. Heute möchte ich zunächst einmal ein Beispiel bringen, an dem ich so ein bisschen die Programmierung nochmal zeigen werde. Das heißt, eine Einkaufsliste möchte ich einmal programmieren. Und zwar möchte ich das Ganze starten können, und dann werden mir diverse Artikel angezeigt. Die kann ich auswählen oder nicht. Das heißt, ich kann dann so einen Artikel mir merken, dass ich den einkaufen muss oder nicht. Soll dann irgendwann mal so aussehen. Wäre jetzt also ein Screenshot irgendwie von dem Handy jetzt auch hier. Das heißt, man kann die einzelnen Einträge durchgehen, hier vorne selektieren oder nicht. Und das Ganze hat man dann hoffentlich, wenn man sein Handy dabei hat, auch immer dabei und kann also so eine Einkaufsliste dann auf Papier sich sparen. Diese Einträge können also abgewählt und ausgewählt werden, und wenn so ein Artikel nicht in der Liste vorhanden ist, soll man den natürlich manuell auch hinzufügen können. Das heißt, ich kann dann irgendwie Add Item klicken und kann dann irgendwie einen neuen Eintrag eintragen, der dann hier in diese Liste eingefügt wird, natürlich auch alphabetisch sortiert das Ganze. Dazu soll ein Menü vorhanden sein, mit dem soll ich zum einen die Möglichkeit geben, dass man alle Artikel abwählen kann. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwie sagen, okay, alles eingekauft oder wie auch immer, das Ganze also resetten. Dann möchte ich auch einen Artikel wieder löschen können. Wenn ich jetzt irgendwie einmal was eingetragen habe, was ich nie wieder brauche, kann ich so die Liste verkleinern. Und ich möchte auch einen Artikel hinzufügen können. Und dann hätte ich jetzt hier dieses Menü, also Add Item, Einträge, Löschen, alles, ja eigentlich eher alles abwählen, nicht deselektieren, das ist so ein komisches Wort, hatte ich da früher noch drin. Kommen wir zum User Interface, das wäre so der erste Schritt, den wir gehen müssen. Und wir haben jetzt in der CLDC keine User Interface Elemente. Das ist ausschließlich die Basis, das heißt, wir haben dort Packages für Java Lang, Java I.O. und Java Util. Das war es schon so ziemlich. Das heißt, wir haben jetzt hier keine User Interface Elemente. Die sind alle im MIDP enthalten. Dort haben wir dann irgendwelche Textfelder und dergleichen. Und da gibt es dann ein Display-Objekt, und das Display-Objekt steht wirklich bei einem mobilen Gerät für die komplette Darstellungsfläche hier, also nicht für einen Ausschnitt, sondern für die komplette Darstellungsfläche bei einem Handy. Und es kann ausschließlich Displayable-Objekte darstellen. Displayable-Objekte, da gibt es nicht sehr viele von. Das wäre zum einen eine Textbox, da kann man jetzt irgendwie eine Texteingabe machen über mehrere Zeilen. Dann hätte man ein Alert. Ein Alert, da kann man jetzt Fehler oder Warnings irgendwie mitteilen. Man kann auch allgemeine Informationen mitteilen. Das haben wir gestern beide schon gesehen. Dann gibt es eine List. Das wäre für die Einkaufsliste ziemlich praktisch. Das heißt, wir haben eine Menge von auswählbaren Elementen. Und dann haben wir noch als letztes eine Form. Und diese Form kann verschiedene Item-Objekte enthalten. Diese Form können wir jetzt vielleicht so hernehmen, analog zu AWT und Swing, also als Container. Das heißt, in diesem Container kann ich andere Elemente reinpacken. Bei diesen Item-Objekten gibt es jetzt so ein paar mehr. Die kann ich also einer Form zuordnen. Es gibt so eine Choice-Group. Diese Choice-Group, da kann ich jetzt so auswählbare Elemente zusammenfassen, also gruppieren. Ein Custom-Item, da kann man dann noch versuchen, eigene Items zu implementieren, die einem jetzt irgendwie als wichtig erscheinen. Date-Field ist ein Item, um Datum und Zeit anzuzeigen. Die Gauge oder so ähnlich, wie es auch heißen soll, ist so ein Fortschrittsbalken. Dann können wir noch ein Bild darstellen. Wir haben so ein bisschen Platzhalter, damit wir das so ein bisschen anordnen können, etwas besser. Ein String-Item, das besteht aus zwei Strings, einmal ein Label und dann ein Text. Ist allerdings nicht vom User editierbar, sondern nur vom Programm editierbar. Und wir haben dann das Text-Field, da kann auch der User was eingeben. Wie das Ganze aussieht, möchte ich einmal ganz kurz zeigen. Das gucken wir uns hier im Emulator an. Das wäre hier in der Klasse Item-Test. Habe ich die mal alle angelegt. Das heißt, hier so eine Fortschrittsbalken, der hat dann irgendwie einen Maximalwert. Der Startwert ist immer bei 0, der Initialwert ist hier bei 23. Das Ganze ist editierbar. Füge ich zur Form hinzu, dann habe ich ein Date-Field, wo ich sage, es soll Datum und Zeit enthalten. Man kann auch nur Date oder nur Time hier auswählen. Und ich setze das aktuelle Datum dort hinein. Ein Bildladen, das kennen wir schon. Da erzeuge ich hier ein Image-Item. Und sage jetzt, das Ganze soll irgendwie so ein bisschen zentriert sein. Und ein alternativer Text wird hier noch angegeben, falls das Bild nicht angezeigt werden kann auf dem Handy. Dann haben wir so einen Spacer, der ist 100 Pixel breit und 100 Pixel hoch. Der sorgt einfach für eine weiße Fläche. Dann noch hier ein String-Item mit einem Label und einem Text und ein Text-Field. Dann hier bei den anderen Methoden, Destroy-App brauche ich jetzt nicht, Pause-App auch nicht, aber bei Start-App sorge ich dafür, dass das Display nur einmal besorgt wird. Hatten wir auch gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Das Ganze starte ich jetzt mal theoretisch im Emulator. Und das sähe jetzt so aus. Dieser Fortschrittsbalken hier ist auch vor allen Dingen gleich interaktiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach links und rechts klicke, kann ich jetzt hier auch dann zeigen, dass der so nach und nach die Balken füllt. Natürlich hat er jetzt hier weniger Balken als jetzt von 0 bis 100. Das heißt, ich muss ihn mehrmals klicken, damit der nächste Balken irgendwie ausgewählt wird. Dann kann ich hier runtergehen. Auch hier bei der Zeit ist es so, dass das schon interaktiv ist. Das heißt, ich kann hier draufklicken und kann hier die Zeit entsprechend anpassen oder entsprechend hier unten das Datum. Das Menü hier wird auch mir automatisch erstellt, da habe ich gar nichts mehr mit zu tun. Dann habe ich hier ein Bild geladen, hier ist jetzt der Spacer noch mit drin, deshalb ist dieser Label so ein bisschen eingerückt und hier unten haben wir jetzt einfach so ein Textfield, wo man noch so ein bisschen eingeben kann. Das nur, um einmal diese Elemente zu zeigen. So, um jetzt für diese Einkaufsliste so ein User-Interface zu gestalten, brauche ich jetzt erstmal irgendwie so ein Displayable-Objekt, wo ich das Ganze darstelle. Und es bietet sich jetzt ein Objekt dieser Klasse List ziemlich gut an, weil da kann ich schon einzelne Sachen selektierbar machen. Und ich kann bei der List angeben, ob entweder immer nur ein Eintrag ausgewählt werden soll, das heißt, die Choice Exclusive wird gesetzt als Constraint. Das heißt, in diesem Falle, ich kann immer wirklich nur einen einzigen auswählen, wie bei Radio-Buttons. Oder ich kann beliebig viele Einträge auswählen, dazu kann ich Choice Multiple nehmen. Dann habe ich jetzt eher so was wie Checkboxen und da kann ich jetzt beliebig viele auswählen. Dieses List-Objekt enthält jetzt einzelne Einträge. Die Einträge können entweder sein ein String, also eine Zeichenkette oder ein Bild oder beides. Und die kann ich zu einer Liste hinzufügen mit Append. Da kann ich diese beiden Objekte dort reinpacken, dann wird das immer der Reihe nach unten an die Liste drangehängt. Ich kann mit Insert das Ganze auch in eine bestimmte Position bringen. Und dann haben wir eigentlich schon die erste Hürde geschafft für unsere Einkaufsliste. Die sähe jetzt vom Quellcode her so aus, dass ich hier hergehe, habe jetzt hier ein Midlet, Im Konstruktor erzeuge ich mir jetzt eine Liste, bekomme einen Titel, Einkaufsliste, hat hier noch gesetzt, dass man mehrere auswählen darf. Und dann packe ich einfach hier so ein paar Sachen dazu. Bilder brauche ich an dieser Stelle nicht, das spare ich mir. Dann habe ich jetzt hier mein Start-App, sage jetzt, falls das Display null ist, hole dir das ganze Display, setze die Liste, irgendwie mach die sichtbar und dann bin ich prinzipiell für den Fall jetzt erstmal schon fertig. Das heißt, wenn ich das hier laufen lasse, habe ich es jetzt erreicht, dass ich auf meinem Handy jetzt hier sowas in dieser Richtung hier sehe. Das heißt, ich kann jetzt hier auch gleich schon was auswählen. Das bietet mir die List direkt von Hause aus mit, dass ich hier entsprechend Sachen an- und abwählen kann. Das wäre also jetzt mal der erste Schritt, um so eine Liste zu machen. Natürlich gibt es da noch einige Sachen, die fehlen. Wir brauchen als erstes Kommandos. Die haben wir uns gestern auch schon angeschaut, ganz grob. Und zwar möchte ich natürlich dieses Programm beenden können. Und da mache ich mir jetzt ein Kommando mit New Command, gebe den Text an, der dargestellt werden soll. Und dann gebe ich hier hinten noch den Typ des Kommandos an. Dieser Typ des Kommandos, der heißt jetzt nicht, dass irgendwie automatisch eine Aktion ausgewählt wird oder dergleichen. Das hat nur was damit zu tun, wie das Kommando auf dem Bildschirm des Handys positioniert wird. Das heißt, jedes Handy hat je nach Hersteller eine eigene Philosophie der Benutzersteuerung. Bei dem einen ist der Exit-Button immer rechts, bei dem anderen immer links und dergleichen. Und damit dann die Application Management Software genau weiß, wo dieser Button positioniert werden soll, gibt man an, was für ein Button das ist. Hier hinten ist noch die Priorität. Das heißt, umso kleiner die Priorität, umso weiter oben, also umso schneller erreichbar ist dieses Kommando. Wenn die Priorität höher ist und es sind mehrere Kommandos da, sackt das immer tiefer in der Ebene. Dieses Kommando hänge ich jetzt an mein Displayable, also zum Beispiel an die Liste, list.addCommand, und zusätzlich implementiere ich einen Command-Listener. Auch gestern schon gesagt, der Command-Listener, es kann nur ein einziger gesetzt werden, also ein Objekt kann immer nur ein Listener bekommen, hat zur Folge, dass ich hier in der Methode Command-Action immer auswählen müsste, welcher Button gesetzt wird. Das heißt, ich muss wirklich prüfen, ist C gleich dieser Excom, also ist das gleich dieser Exit-Button? Wenn ja, dann führe die entsprechende Aktion aus und so weiter. Ja? Du kannst prinzipiell Befehle jetzt, also die Prioritäten so weit setzen, was int hergibt. Also das kannst du jetzt bis max int setzen. Es ist natürlich jetzt so, dass wenn jetzt zum Beispiel die Application Management Software merkt, da ist ein Exit-Button und das andere ist ein Button, der bezieht sich auf den Screen, dann wird das auch in unterschiedlichen Menüs gleich dargestellt. Das heißt, die Prioritäten haben nichts miteinander zu tun. Nur innerhalb eines Kommandotyps werden die Prioritäten gesetzt. Bei Command-Exit weiß er zum Beispiel, es wird links positioniert und dann die Prioritäten übereinander angeordnet. Nein. Also ich kann jetzt bei Command.exe kann ich auch andere Buttons oder andere Commands erstellen mit einer ganz anderen Priorität. Das heißt nur, dass er das an die entsprechende Stelle positioniert und dann werden die der Reihenfolge nach darunter angeordnet. War das jetzt richtig verstanden oder? Du siehst noch nicht glücklich aus. Gut. Wie verständlich war die Vorlesung? Null. Nein. Okay. Gucken wir uns dazu auch ein Beispiel an, das handle ich jetzt ganz schnell ab, weil wir es gestern eigentlich schon hatten. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich es bringen. Das heißt, als Wiederholung, ich habe jetzt hier meine Liste. Diese Liste, da erzeuge ich jetzt noch hier ein Command dafür, für Exit. Dann hänge ich das an die Liste daran und dann kriegt die Liste hier einen entsprechenden Command-Listener. Ich prüfe ab, welcher Button gedrückt wurde. Es können also jetzt hier bei else if dann noch weitere Fälle kommen. Dann sage ich destroy app, notify destroyed zu der Application Management Software und dann bin ich fertig. Und das Ganze sieht dann sehr unspektakulär aus, kennen wir eigentlich schon. Schwupp. Selbe Applikation wie gerade, aber ich kann das Programm jetzt beenden, was ja ganz hilfreich ist, ohne das Handy auszuschalten. So. Jetzt wollen wir einen Artikel hinzufügen. Um einen Artikel hinzuzufügen, muss ich jetzt irgendwie erstmal ein Kommando haben, welches ein Eingabefeld öffnet. Das heißt, irgendwie so ein Textfield am besten. Und dieses Eingabefeld wiederum muss ich auch mit Kommandos versehen. Das heißt, ich muss entweder sagen, ich akzeptiere das jetzt, was ich geschrieben habe, oder aber ich verwerfe das. Also Cancel oder Okay, irgendwie sowas in der Richtung brauche ich. Dann muss dieser Artikel, den ich neu eingegeben habe, in die Liste passend eingefügt werden, also lexikografisch sortiert. Das heißt natürlich, ich möchte jetzt nicht irgendwie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterscheiden. Das mache ich als Case Insensitive. Die Liste kann allerdings selber nicht irgendwie sortieren. Das heißt letztendlich, dein Textfield muss ich in eine Form packen. Ein Textfield kann ich nicht an ein Display ranpacken, das funktioniert nicht. Deshalb, ich muss das an eine Form packen. Dann muss ich die Form mit den entsprechenden Kommandos versehen, die Form sichtbar machen und dann, wenn der User OK klickt, muss ich das Ergebnis des Textfieldes von Hand, also wirklich die Liste durchgehen, einsortieren. So, gucken wir uns den Konstruktor hier erstmal an. Der Konstruktor, hier nochmal Liste erzeugen und fertig. Dann habe ich jetzt hier eine Methode, die erstellt mir eine neue Form. Das habe ich ausgelagert, damit der Konstruktor vom Quellcode her nicht so unübersichtlich wird. Und wenn wir uns hier den Quellcode angucken, erzeuge ich mir hier also eine Form, sage zu der, wir haben jetzt hier einen neuen Artikel. Final sind diese ganzen Elemente, weil ich die hier in der anonymen Klasse benötige. Dann habe ich dieses Textfeld, bekommt es ein Label, und zwar neuer Eintrag. Dann habe ich jetzt hier einen initialen Text, brauche ich nicht, setze ich also auf Null. Dann habe ich 40 Zeichen, die ich maximal eingeben möchte, und ich setze jetzt hier das so, dass ich beliebige Zeichen eingeben kann. Ich kann auch jetzt nur Zahlen oder nur Buchstaben oder dergleichen auswählen. Füge dann dieses Textfeld zur Form hinzu, das ist sehr ähnlich zu Swing, und bastel mir meine beiden Kommandos, einmal OK, einmal Cancel. Sage auch hier OK, das ist ein Kommando vom Typ OK und hier vom Typ Cancel. Das heißt, die werden entsprechend auf dem Handy angeordnet, je nachdem, was für ein Hersteller das ist, das eine links, das andere rechts. Kommandos zur Form hinzupacken, dann baue ich mir auch gleich einen Listener. Das heißt, die Form bekommt einen Command-Listener. Wenn das OK-Kommando geklickt wird, ausgewählt wird, rufe ich die Methode InsertArticle auf, die gucken wir uns gleich an. Die bekommt dann den String, der das Textfeld enthält. Dann sage ich zur Texteingabe, bitte leer dich. Ich verwende die unter Umständen, wo die verwende ich nicht wieder, hätte ich gar nicht mehr sogar sparen können. Und sage jetzt hier, dass die Displaylist wieder sichtbar sein soll. Das heißt, die normale Auswählliste. Wenn ich Cancel auswähle, soll sofort die Liste sichtbar gemacht werden. Wenn man jetzt das hier anschaut, diese beiden Elemente, die sind ja nun völlig gleich, beziehungsweise ich sage jetzt mal diese beiden jetzt hier. Das heißt, ich könnte das auch theoretisch unter das if packen. Ist eine blöde Idee, wenn man noch am Entwickeln ist, weil ich möchte dann schon irgendwie jeden Fall hier einzeln abhandeln. Das heißt, jeder Button soll wirklich in sich konsistent sein, das verhindert Fehler. Wenn ich das da drunter packe, vergesse ich das unter Umständen oder es soll nicht passieren bei einem anderen Kommando, welches ich später hier hinzufüge. Deshalb ist das eigentlich ganz nett, auch wenn es Codeverdopplung ist. Zum Schluss gebe ich diese Form zurück und dann bin ich erstmal glücklich. Einfügen des Artikels habe ich hier auch gleich. Ich möchte den Artikel jetzt in meine Displaylist einfügen. Dazu prüfe ich erstmal, ob der String auch wirklich nicht null ist und ob er auch wirklich was enthält. Das heißt, er sollte jetzt nicht leer sein. Wenn das der Fall ist, das heißt, irgendwie habe ich da Text, laufe ich jetzt meine Displaylist durch, hier in der While-Schleife. Das heißt, ich ziehe den Index immer hoch, ich laufe so lange, bis der Index wirklich gleich size ist, dann höre ich auf. Oder aber bis dieser String to lowercase verglichen mit dem Eintrag an der entsprechenden Displaylist to lowercase, solange der größer ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, höre ich auf, habe dann den Index ermittelt und kann dann direkt in der Displaylist diesen String einfügen an die passende Stelle, also lexikografisch sortiert. So, dann habe ich jetzt hier, im Konstruktor bin ich jetzt wieder, habe ich jetzt die Form erhalten mit der gesamten Logik. Kann jetzt hier entsprechend meine Buttons alle verarbeiten. Zum Beispiel brauche ich einen Insert-Button. Einen Button, wo ich was einfügen kann. Diesen Insert-Button erzeuge ich und habe jetzt hier in meinem Command-Listener, bei der Methode Command-Action, entsprechend hier ein weiteres Else-If, wo ich prüfe, wenn es das Insert-Kommando ist, dann stelle ich einfach ab jetzt diese Article-Form, diese New-Article-Form dar. Das Nette ist jetzt, dass die New Article-Form direkt verknüpft ist mit allen Informationen. Das heißt, sie hat die Buttons, sie hat die entsprechenden Listener und dann kann ich das auf das Display holen und die Funktionalität ist vorhanden. So. Das heißt, ich kann jetzt hier immer noch munter was auswählen, habe jetzt hier ein Insert-Kommando, ein Exit-Kommando. Beim Insert-Kommando habe ich jetzt hier die Möglichkeit, was einzugeben. Ich drücke jetzt einfach mal Cancel, dann wird das hier nicht eingetragen. Wenn ich hier Insert eingebe und jetzt sage, ich möchte das mal einfügen, da wehrt er sich auch gegen, keinen leeren String einfügen. Und ansonsten kann ich jetzt hier irgendwas eingeben, OK sagen und dann taucht das in meiner Liste auf. Ich füge mal was ein, was vielleicht irgendwie... Und es wird auch entsprechend an die richtige Stelle dann einsortiert. Gut, das heißt, wir haben also jetzt eine Liste. Ich kann das Programm beenden. Ich kann was in diese Liste einfügen. Das ist jetzt prinzipiell fertig. Dann möchte ich jetzt aber noch einen weiteren Punkt erreichen. Ich möchte Einträge löschen. Dazu präsentiere ich dem Benutzer eine neue List. Das heißt, die alte List, das sind ja irgendwelche Einträge ausgewählt, das möchte ich nicht verändern. Deshalb erzeuge ich eine neue List und diese neue List, ja, steht dann nochmal, weil die Auswahl nicht verändert werden darf. Und hier muss ich die entsprechenden Kommandos auch nochmal erstellen. Und was ich jetzt hier zusätzlich noch mache, ich erzeuge einen Ticker. Das heißt, jedes Displayable kann mit einem Ticker versehen werden. Das ist so ein kleiner Lauftext, der dann oben in der Anwendung läuft. Und da kann ich jetzt einfach zu dem Displayable sagen, Set Ticker, ich erzeuge einen neuen Ticker und da schreibe ich dann ein wenig Text rein. Dadurch kann ich also ein bisschen Benutzerhinweise zusätzlich angeben. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Einkaufsliste wieder. Der Code ist hier oben relativ gleich, aber ich habe jetzt hier noch einen Delete-Command dabei. Wenn ich den Delete-Command, wenn ich das auswähle, kommt es zu der Methode DeleteArticles. In der Methode DeleteArticles erzeuge ich mir eine neue List. Dann erzeuge ich hier den Ticker. Das heißt, da kann man jetzt angeben, dass diese, also eine kleine Benutzerhilfe angeben. Und jetzt laufe ich meine Display-List durch. Das heißt, ich laufe jetzt wirklich jedes Item durch und hole jetzt jeden Eintrag, jeden String heraus und packe jeden String in meine Delete-List rein. Ein Bild brauche ich nicht, deshalb ist hier hinten null. Sonst könnte ich auch noch ein Image zusätzlich angeben. Dann habe ich jetzt hier, zwei Kommandos. Einmal löschen, das heißt, ich sage jetzt, das ist jetzt okay. Das ist okay und ich kann jetzt also die Aktion durchführen oder ich sage, das Ganze soll abgebrochen werden. Also es ist ein Okay-Button und ein Cancel-Button. Sage jetzt hier, füg die bitte hinzu und dann brauche ich noch einen Command-Listener. Falls also jetzt der Okay-Button ausgewählt wurde, hole ich mir jetzt letztendlich in diesen beiden Zeilen von der Display-List, hole ich mir jetzt von der Delete-List alle Einträge für jedes einzelne Item, ob das gewählt wurde oder nicht. Das heißt, ich habe ein Boolean Array, genauso lang wie die Delete-List, hole mir dann die GetSelectedFlags, das heißt, ist es gewählt oder ist es nicht gewählt, dann habe ich die alle jetzt in meinem Array drin. Dann laufe ich diese Delete-List durch, von hinten nach vorne, das hat einen wichtigen Grund, und falls die Flag gesetzt ist, falls es gelöscht werden soll, lösche ich genau diesen Eintrag aus der Display-List. Ich laufe von hinten nach vorne durch. Wenn ich das umgekehrt machen würde, hieße das, ich würde in der Display-List meinetwegen das erste Element schon löschen. Dadurch rücken alle anderen nach oben. Dadurch haben alle anderen ihren Index verändert. Das wäre also nicht so toll. Deshalb laufe ich von hinten nach vorne. Nach dieser Schleife habe ich das Löschen erledigt und kann wieder meine normale Display-List darstellen und bin damit fertig. Und letztendlich hier, wenn ich Cancel drücke, gehe ich sofort wieder zurück und sage, stell bitte die Display-List da. Dann ist die Methode fast am Ende. Wenn die Methode am Ende ist, sage ich hier noch kurz vorher, bitte setz jetzt auch aktuell diese Delete-List in den Vordergrund, dass diese jetzt entsprechend bearbeitet werden kann und dass die Kommandos auch entsprechend sichtbar sind. Auch das führen wir einmal noch aus. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Kommandos an dieser Stelle, die jetzt hier angeordnet werden müssen. Dann weiß die Application Management Software sofort, dass sie ein Menü öffnet. Da habe ich nichts mit zu tun. Das macht alles die Software auf dem Handy. Kann jetzt hier zum Beispiel wiederum Insert sagen, fügen das einmal ein. Dann sage ich hier Delete. Oder ich kann erstmal, Moment, was wollte ich jetzt gerade machen? Komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ah ja. So, wähle hier nochmal ein paar aus. So, dann sage ich jetzt hier Delete Articles. Es wird mir eine neue Liste präsentiert. Hier oben ist jetzt dieser Ticker. Sieht natürlich auf jedem Handy dann etwas anders aus. Und jetzt kann ich auswählen, was ich löschen möchte. Zum Beispiel dieses Element und dieses hier. Sage jetzt hier auch wirklich löschen und die sind weg. Das heißt, die Funktionalität ist eigentlich jetzt komplett da. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich mir das Ganze auch irgendwie merken muss. Dazu kommen wir dann zur Datenspeicherung. Das war jetzt relativ schnell, jetzt mache ich ein bisschen langsamer. Dieses Midlet hat dummerweise keine Möglichkeit, irgendwas in eine Datei zu schreiben. Das ist ein echter Nachteil. Aber diese Spezifikation, das Profil MIDP, sagt, dass diese Hardware mindestens 8 Kilobyte nicht flüchtigen Speicher hat. Das heißt, das ist Speicher, selbst wenn ich die Batterie rausnehme oder dergleichen, muss der Inhalt erhalten bleiben. Und 8 Kilobyte ist jetzt nicht viel. Das ist, kann man nicht so sehr viel drin abspeichern, aber in den moderneren Geräten ist es eigentlich wesentlich höher. Meistens wird das sowieso auf eine Speicherkarte ausgelagert. Von daher ist das also jetzt nicht mehr so dramatisch. Die Art des Speichers ist nicht vorgegeben. Das heißt, ich kann im Handy jetzt irgendwie einen Chip haben, wo das drin ist, oder halt eben eine Speicherkarte oder andere Arten des Speichers. Und ich kann über die RMS, das heißt über das Record Management System, kann ich auf diesen Speicher zugreifen. Ich habe jetzt hier eine API in Java durch das RMS zur Verfügung gestellt bekommen und damit kann ich also jetzt irgendwie was abspeichern, irgendwas laden. Das sind keine Dateien, die geschrieben werden. Und es sind lesende und schreibende Zugriffe möglich. Das ist jetzt kein Problem, das heißt, irgendwas kann ich da also abspeichern. Frage ist, wie? Diese RMS arbeitet wie so eine satzorientierte Datenbank. Das heißt, normalerweise in der Datenbank habe ich verschiedene Tabellen und diese Tabellen, die sind gegenseitig referenziert über Schlüssel. Hier ist es so, ich habe einfach eine Tabelle mit zwei Spalten. Die erste Spalte sagt, da ist eine ID. Die zweite Spalte sagt, da ist der Inhalt. Kann ich mir fast wie eine Hashtable oder dergleichen vorstellen, wo jetzt einfach der Hashwert und oder eine Map, besser gesagt, vorstellen, wo ein Key-Value-Paar drin steckt. So eine Datenbank bezeichnet man als Record Store und der wird durch ein Midlet angelegt und bekommt auch einen Namen. Irgendwie muss man das Kind ja ansprechen. Letztendlich wird dieser Record Store dann einer Midlet Suite zugeordnet und zwar derjenigen, in dem das Midlet auch enthalten ist. Und alle Midlets in der Suite haben einen gleichberechtigten Zugriff. Das heißt, alle diejenigen dürfen jetzt lesen und schreiben, prinzipiell, wenn die Rechte gesetzt wurden. Wenn das erlaubt wird. Aus anderen Midlet-Suits kann man dazu nicht ohne weiteres drauf zugreifen. So eine Suite kann mehrere Record-Stores jetzt besitzen und innerhalb der Suite ist es wichtig, dass ein eindeutiger Name vergeben wird. Wenn ich verschiedene Midlet-Suites habe, dann dürfen natürlich jede Midlet-Suite kann ihren Record-Store zum Beispiel A nennen. Das ist kein Problem. Innerhalb einer Suite muss der Name eindeutig sein. Und es gibt eigentlich theoretisch beliebig viele Record-Stores, aber laut Spezifikation müssen mindestens 5 Stores unterstützt werden. Das heißt, 5 verschiedene satzorientierte Datenbanken kann man pro Suite anlegen. Allerdings wiederum nur, sofern genügend Speicher verfügbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt 3 Record Stores habe, da stecken sehr viele Einträge drin, kann es sein, dass der Speicher voll ist. Dann kann ich keine 4. und erst recht keine 5. mehr anlegen. Das heißt, 5 Stores müssen unterstützt werden, laut API, dass es theoretisch zumindest geht, wenn nicht zu viele Informationen drin stecken. So ein Datensatz hat jetzt eine eindeutige ID, das kann man als Primärschlüssel auffassen und ich kann jetzt über diese ID direkt auf so einen Datensatz zugreifen. Die IDs werden der Reihe nach vergeben, das heißt, wir haben wirklich IDs, das sind einfach nur Int-Werte. Die erste ID beginnt mit 1, danach halt die 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter werden dann der Reihe nach vergeben. Das RMS garantiert jetzt, dass jeder Aufruf atomar ist. Ich hoffe, das ist noch eigentlich jedem klar, was das bedeutet. Das heißt letztendlich, dass ein Lese- oder Schreibzugriff nicht unterbrochen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Inhalt schreibe, der etwas länger ist, könnte es ja sonst sein, dass jetzt ein Thread, während ihr gerade schreibt, mittendrin unterbrochen wird. Jemand anders würde auf diese entsprechende Stelle schreiben. Das kann hier nicht passieren. Das heißt wirklich, dass die Lese- und Schreiboperationen atomar, das heißt auch exklusiv ausgeführt werden. Aber Transaktionen gibt es nicht. Das heißt, Transaktionen ist eigentlich so ähnlich wie die Synchronisation bei Threads. Die Datenbankleute werden das kennen. Das heißt, ich kann dann theoretisch in der Datenbank schon festlegen, mehr oder weniger, dass jetzt irgendwelche Tabellen oder irgendwelche Spalten gesperrt werden können. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Außerdem muss der Programmierer also selbst für die Datenkonsistenz sorgen. Das heißt, er muss selber jetzt irgendwie sorgen, dass alles sein Quellcode vernünftig synchronisiert wird, dass er da keinen Mist baut. Das Ganze liegt in diesem Package Yavax MicroEdition.rms, kommt also vom MIDP-Spezifikation. Die zentrale Klasse ist Record Store, liegt auch nahe und damit können wir jetzt also einen Record Store öffnen, schließen, auch den überhaupt initial erzeugen und den auch wieder löschen. Wir können Informationen über alle sichtbaren Stores, also alle die zu der Suite gehören, erhalten und wir können jetzt Datensätze lesen, ändern bzw. auch löschen. Außerdem können wir Datensätze suchen anhand einer ID. Geöffnet wird das Ganze, indem ich einfach sage Open Record Store. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Klassenmethode, dann erhalte ich ein Store-Objekt. Es bekommt einen Namen und dieser Wert false hier hinten, der gibt jetzt an, dass wenn dieser Store nicht vorhanden ist, dass eine Exception ausgelöst wird. Wenn ich hier hinten True reinschreibe und der Store existiert nicht, wird er einfach bei Nichtvorhandensein direkt angelegt. So einen Record Store schließen kann ich jetzt über Close Record Store, löschen kann ich den über Delete Record Store und dem Namen, wobei ich den erst löschen kann, wenn er auch wirklich geschlossen worden ist vorher. Und wenn ich so ein Midlet deinstalliere, sorgt die Application Management Software auf dem mobilen Gerät, dass die Record Stores gleich mit entfernt werden, die dazugehören. Das heißt, er hat immer den Überblick, welcher Record Store gehört zu welcher Suite. Jetzt wollen wir Daten einfügen. Daten einfügen ist prinzipiell ganz einfach und auch wieder nicht. Ich kann Daten einfügen mit der Methode addRecord. Aber ich kann nur Byte-Arrays einfügen. Das heißt, ich kann nur Byte-Informationen einfügen. Wenn ich einen String einfügen möchte, diesen hier, hallo, muss ich diesen erst umwandeln mit der Methode getBytes. Und dann erhalte ich entsprechend ein Byte-Array. Das liefert mir die Klasse String gleich mit. Das ist von daher jetzt hier kein Problem. Als zweiten Parameter gebe ich hier an, wo starten jetzt die eigentlichen Daten in diesem Array. Ich sage jetzt hier direkt bei 0, also von Anfang an. Und es soll die komplette Länge genommen werden. Das heißt, ich kann nur Byte-Arrays speichern. Und ich habe diese Speicherung generell in einen nicht belegten Speicherplatz mit der Methode addRecord. Das heißt, es wird immer ganz hinten angehängt, die ID wird also um 1 erhöht und theoretisch liefert die Methode addRecord, habe ich jetzt hier nicht abgefragt, die ID auch als int zurück. Das heißt, ich hätte jetzt genau die Position, wo das eingefügt werde. Also nochmal, addRecord akzeptiert nur Byte-Arrays. Das heißt jetzt, Objekte und Werte, das heißt, irgendwelche Ints und Longs und dergleichen, muss ich alle umwandeln und kann sie nicht direkt speichern. Wir haben aber keine Serialisierung. Wir haben nämlich ja auch bei den Midlets keine Reflection. Das heißt, ich kann jetzt einfach nicht so ein Objekt irgendwie umwandeln in ein Byte-Array oder einen Byte-Strom. Und deshalb brauche ich einen anderen Weg. Und da gibt es die Klasse Data-Output-Stream. Die ist in dem Package Java.io. Gibt mir das CLDC 1.0 bzw. 1.1, damit kommt das gleich mit. Diese Klasse hat jetzt die Methoden WriteBoolean, WriteInt, Long, WriteUTF, das ist letztendlich nichts als ein in einem bestimmten Zeichensatz vorhandener String, WriteCar, es gibt auch WriteCars und es gibt noch so einige andere Methoden. Das heißt, diese Klasse hat jetzt die Möglichkeit, diese ganzen Datentypen umzuwandeln in ein Byte-Array. Dieser Data-Output-Stream erwartet jetzt wiederum, kennen wir ja noch von früher, von Java.io, diese geschachtelten Ströme, die ineinander gesteckt werden, der erwartet jetzt einen Strom, in den er was reinschreiben kann. Zum Beispiel kann das eine Netzwerkverbindung sein. Das heißt, ich kann das übers Netzwerk schicken. Das zeige ich jetzt hier heute nicht. Aber was ich jetzt hier hernehme, ist ein Byte Array Output Stream. Und dieser Byte Array Output Stream bekommt dann letztendlich, also wird jetzt hier erzeugt, wird jetzt in dem Data Output Stream gekapselt. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, alles, was in diesen Stream reingeschrieben wird, von dem Byte Output Stream als Byte Array wieder zurückzuerhalten. Das heißt, ich kann das am besten in eine Klasse zusammenfassen, weil das sonst immer so ein bisschen hässlich ist. Das heißt, irgendwie versuche ich jetzt mal eine Klasse zu schreiben, mit der ich möglichst einfach solche Dinger hin und her wandeln kann. Und das habe ich hier jetzt mal aufgeschrieben. Ich habe jetzt eine Klasse Test und ich möchte so ein Testobjekt in einen Record Store reinschreiben. Dazu habe ich jetzt hier, also erstmal hat das zwei Instanzvariablen, einmal vom Typ String, einmal vom Typ Int, und habe jetzt die Methode getBytes. Die Methode getBytes erzeugt mir jetzt ein Byte Array Output Stream, den Data Output Stream, wie wir es gerade eben gesehen haben, mit dem da drin enthaltenen Byte Array Output Stream. Und jetzt sage ich einfach zu dem Data Output Stream, schreibe mal bitte einen String. Da jetzt hier ein String nicht null sein darf, wenn ich den schreibe, prüfe ich das mit dem Fragezeichen Doppelpunktoperator ab. Falls der String null ist, schreibe ich einfach einen leeren String rein, ansonsten den String wirklich. Oder ich schreibe jetzt hier die Zahl rein. Danach schließe ich das Ganze, sollte man am besten machen, bevor man das Byte Array abfragt. Das hat interne Gründe, das ist ein bisschen effizienter. Und dann kann ich jetzt von dem Byte Array Output Stream das Byte Array zurückliefern. So kann ich also jetzt die Informationen, die in diesem Objekt drinstecken, einfach umwandeln. So, durch das Schließen des Data Output Stream wird auch dieser Byte Array Output Stream zum Schluss geschlossen. Und ich kann also jetzt so ein Objekt ganz einfach in einen Record reinschreiben. Ich sage jetzt einfach, ich erzeuge mir ein Testobjekt, sage zu dem Testobjekt getBytes, habe jetzt dann hier ein Byte Array und sage zum Store addRecord, hier das Byte Array von 0 und die gesamte Länge, schreibt das bitte weg. Und dann fügt ihr das in die Datenbank ein. Ist genau das gleiche, aber mit dem Lesen. Ich kann auch genauso jetzt Daten wieder erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt von dem Store ein bestimmtes Record lese, anhand einer ID, bekomme ich ein Byte Array zurück. Dieses Byte Array muss ich wieder umwandeln. Und da kann ich jetzt den Data Input Stream verwenden, hat die entsprechenden Read-Methoden für die einzelnen Datentypen, genauso wie jetzt der Data Output Stream. Und letztendlich kann ich auch so eine Methode schreiben, und zwar setBytes. Das schreibe ich natürlich in die Klasse Test hier hinein. Dem gebe ich einem Record Byte Array Input Stream, Data Input Stream erzeugen mit dem Byte Array Input Stream. Und dann lese ich aus diesem Byte Array, sage ich jetzt einfach, irgendwie ist da noch ein kleiner Fehler drin, oder? Da ist noch ein, ich zeige das gleich im Quellcode, da ist noch ein Fehler drin. Prinzipiell lese ich das dann aus, schließe das. Und dann habe ich jetzt die Werte innerhalb des Objektes gesetzt. Wichtig ist, dass die Read-Operation in setBytes, also in dieser Methode, in der gleichen Reihenfolge wie in der Write-Anweisung in getBytes drin stehen, sonst wird das knallen. Das heißt, wir sind als Programmierer selbst verantwortlich dafür, dass wir das passend erledigen. Ansonsten würden wir einfach Müll zurückbekommen. Dann würde einfach da seltsame Zeichen entstehen oder seltsame Zahlen. Dann können wir noch Daten manipulieren. Ich kann einen Record überschreiben, das heißt die ID, also das Record mit der ID wird überschrieben mit den entsprechenden Daten. Ich kann einen Datensatz löschen mit Delete Record, und hierbei ist was ganz Wichtiges zu beachten. Und zwar, wenn ich einen Datensatz lösche, kann ich nie wieder einen Datensatz mit der gleichen ID anlegen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Record da drin hatte mit der ID 10, ich sage Delete Record mit dem Parameter 10, habe ich dann nicht mehr die Möglichkeit, mit setRecord in diesen entsprechenden Record was reinzupacken. Einmal gelöscht, dann ist es weg. Ja? Es ist so, dass dann natürlich die einzelnen Records belegt sind ohne Inhalt, aber auch die brauchen Speicherplatz und das ist ungünstiger. Und deshalb werde ich das gleich hier im Programm auch anders machen. So, kommen wir zur Einkaufsliste zurück. Ich möchte das Ganze also jetzt irgendwie abspeichern. Das heißt, ich muss einmal die Namen der Artikel abspeichern und ich muss abspeichern, ob es gewählt wurde oder nicht. Und die List selber kann ich nicht abspeichern. Ich komme jetzt an den Code nicht ran. Das heißt, ich komme an den Inhalt eigentlich nicht dran. Ich müsste also jetzt jeweils immer Boolean und String abspeichern. Und daher nehme ich mir einfach eine Hilfsklasse. Diese Hilfsklasse, des Weiteren muss ich auch hierbei darauf achten, das geht genau in die Richtung der Frage, dass hier Artikel eingefügt und gelöscht werden können. Das ist auch noch wichtig, da muss ich mich drum kümmern und ich möchte sparsam mit dem Record Store umgehen. Und zwar könnte es zum einen sein, dass leere Records entstehen, die fülle ich mit einem Dummy-Element, das zeige ich gleich mit Quellcode, dann wird das vielleicht etwas deutlicher. So, und da müssen wir jetzt mal durchhangeln, das ist ein bisschen mehr, was da jetzt passiert. Zunächst mal habe ich die Klasse Artikel, hat einen Namen und hat jetzt hier ein Boolean, ob es ausgewählt wurde oder nicht, ein paar Konstruktoren dazu und dann kann ich nach dem Namen fragen, kann auch fragen, ob es ausgewählt ist oder nicht. Und es hat hier genau die beiden Methoden getBytes und setBytes. Und hier, da war glaube ich gerade der Fehler auf der Folie, der Byte Array Input Stream muss initialisiert werden mit dem entsprechenden Byte Array natürlich an dieser Stelle. Dann kann ich jetzt hier das Ganze wieder auslesen und hier den Strom schließen und hier wandle ich das entsprechend um in ein Byte Array und liefere das zurück. Das heißt, diese Klasse Artikel ist jetzt eine Hilfsklasse, um Informationen in den Record zu schreiben und wieder rauszuholen. Wenn ich jetzt hier loslege, möchte ich jetzt erstmal hier im Konstruktor mir eine Liste machen, wie gerade eben auch. Aber dann geht es schon los. Ich habe jetzt hier ein Try-Catch. Und zwar öffne ich jetzt den Record Store, sage, ich möchte nur exklusiv darauf zugreifen. Und falls das Ganze irgendwie nicht existiert, soll es angelegt werden. Das heißt, ich habe, wenn ich das zum ersten Mal initialisiere, habe ich einen Status, wo dann dieser Record Store noch nicht existiert und wo noch kein Wert drin steckt. Das heißt, wenn dieser Store gar keinen Eintrag enthält, dann erzeuge ich eine neue Liste mit ein paar vorgefertigten Werten. Das ist relativ einfach. Ich sage einfach hier, ich habe einen Artikel, sage jetzt New Article, sage jetzt Bier soll es sein, hole mir davon das Byte Array und schreibe das in das Record und hänge das in die Liste rein. Und das mache ich mit den anderen Artikeln auch. So habe ich jetzt meine Liste initial gefüllt und die Werte sind gleich im Record Store enthalten. Dann kann es sein, dass jetzt irgendwelche Einträge schon vorhanden waren von einem früheren Durchlauf. Dann sage ich jetzt anstatt Create New List an dieser Stelle, lade bitte eine Liste. Wenn ich was laden möchte, laufe ich jetzt an der Vorschleife hier über die ganzen Indizes, die jetzt dort vergeben sind. Das heißt über alle IDs. Die IDs beginnen bei 1. Das ist der Start. Ist ein bisschen unglücklich, dass es bei 1 beginnt und nicht bei 0, aber es ist hier so. Und laufe bis kleiner gleich Number of Records. Dann hole ich jetzt hier letztendlich aus dem Record das Byte Array heraus, welches dort gespeichert ist, und erzeuge mir jetzt einen leeren Artikel. Zu dem leeren Artikel sage ich jetzt, hol mal bitte deine Informationen aus dem Byte Array raus. Und das heißt, nach dieser Stelle, nach dem markierten, habe ich jetzt ein Artikelobjekt, welches alle Informationen enthält. Dann prüfe ich nach, an dieser Stelle, ob jetzt überhaupt da wirklich auch ein Name drinsteckt. Es könnte sein, dass da ein Artikel drinsteckt, der gar keine textuelle Repräsentierung hat. Das heißt, wo der String irgendwie nichts enthält, sondern nur ein leerer String ist. Wenn das nicht der Fall ist, sage ich zu der Displaylist, okay, setz mal bitte dort den Namen rein. Und dann sage ich noch, ob selektiert sein soll oder nicht. Das heißt, ich frage den Artikel hier ab, ist der selektiert worden? Wenn er selektiert war, wird das entsprechend hier gesetzt an den entsprechenden Listeneintrag. Listeneintrag beginnt bei 0, Record-ID bei 1, deshalb hier I-1. Dann hätte ich das Ganze geladen. Dann habe ich jetzt hier das ganz normale, was wir gerade eben auch hatten, das heißt die ganzen Commands, die ich jetzt da habe. Und Moment, jetzt muss ich mal eben kurz, achso, ja genau. An der Stelle kann ich das schon zeigen. Wenn ich die Applikation beende, sage ich jetzt hier, speichere bitte alles nochmal ab und schließe den Record Store. Das Ganze mache ich auch noch mehrmals. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wo habe ich es jetzt? Ich steige jetzt gerade durch meinen eigenen Quellcode nicht durch. Da, Insert Article. Wenn ich einen Artikel eingefügt habe, sage ich auch Store List, einfach zur Sicherheit. Falls das Handy irgendwie abschmieren sollte, habe ich dann zumindest diesen Zustand nochmal abgespeichert. Und dasselbe müsste hier unten bei Delete-Artikel auch irgendwie passieren. Wenn ich was gelöscht habe, sage ich auch nochmal Store-List. Das heißt, ich speichere relativ oft. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es kostet auch ein bisschen Zeit. Aber zur Sicherheit mache ich das halt, wie gesagt, ein paar Mal öfter. So, was passiert im Abspeichern? Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass jetzt ein Record-Store unter Umständen mal 30 Einträge hatte. Dann sagt der Benutzer, ich lösche 10 Artikel. Das heißt, unsere Liste hat noch 20 Artikel und ich möchte aber jetzt diese 10 frei werdenden Records nicht verschenken. Das heißt, ich möchte nicht wirklich löschen. Ich mache jetzt hier Folgendes. Ich besorge mir erstmal die Größe, wie viele Artikel sind vorhanden und hole mir jetzt, ob die selektiert waren oder nicht. Dann durchlaufe ich alle Einträge und für jeden Artikel sage ich jetzt, leg mir mal bitte 9 Artikel an, mit dem entsprechenden Wahrheitswert selektiert oder nicht und mit dem String, das heißt mit dem Namen des Artikels. Dann wandle ich das um in ein Byte Array. Soweit erstmal so gut. Das heißt, ich bin vorbereitet, kann jetzt diesen Artikel speichern. Jetzt habe ich hier die Abfrage. Es kann jetzt sein, dass ich jetzt irgendwo was abspeichern möchte. Das heißt, ich speichere wieder, ich schreibe alles neu. Ja? Ich schreibe die kompletten Record Store, überschreibe ich von Anfang bis Ende, weil ja irgendwie auch ein Element eingefügt sein könnte, ein neues. Das heißt, ich überschreibe alles und dann sage ich jetzt hier, solange ich jetzt wirklich noch einen Record habe, der schon mal vorher gesetzt war, das heißt, getNumRecords sagt mir, welche Records alle verfügbar sind, dann überschreibe ich den mit setRecord. Ansonsten, falls jetzt kein Record mehr vorhanden ist, der schon mal existiert hat, das heißt, ich habe jetzt mehr Einträge, sage ich addRecord. Dann habe ich aber noch einmal einen Fall, das heißt, letztendlich kann es sein, dass ich so ein paar Records habe, die über sind, die überschreibe ich dann mit einem Dummy-Eintrag, mit einem Dummy-Artikel, der jetzt einfach einen leeren String enthält. Das heißt, da mache ich dann wirklich setRecord und überschreibe die gegebenenfalls, wenn welche da sein sollten. Es hat jetzt einen Nachteil in diesem Falle, wenn ich jetzt einmal 1000 Artikel hatte und danach immer nur noch 10, habe ich natürlich 990 Records irgendwie verbaselt. Andererseits macht das die Programmierung etwas einfacher. Man kann das etwas besser implementieren, dann wird das aber sehr unübersichtlich. So. Ist das also prinzipiell erstmal, auch wenn das jetzt sehr schnell war, klar. Ich zeige das Ganze nochmal. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal ausführe, so, dann habe ich jetzt hier meine Liste. Gut, dieses Käse, das kommt jetzt, von Eclipse hier. Das heißt, ich wähle jetzt hier was aus, ich kann hier was einfügen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Element, welches ich einfüge. Und um jetzt zu überprüfen, dass es jetzt auch wirklich funktioniert, kann ich jetzt hier das Handy einfach ausschalten. Das heißt, ich beende wirklich das Programm. Und die Emulatoren haben in der Regel einen eigenen Record Store, den sie implementiert haben. Das ist hier bei diesem Sun-Emulator auch so. Das heißt, wenn ich das neu starte, holt er das aus seinem Record Store wieder raus und hat dann hier die entsprechenden Einträge. Das heißt, jetzt funktioniert es so, wie es funktionieren sollte. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt viel testet, dass man hier eine ganze Reihe Einträge drin hat, die man jetzt nicht alle von Hand oder über diese Anwendung löschen will. Da gibt es dann noch ein Tool, das kann ich noch eben einmal zeigen. Das heißt, hier vom Wireless Toolkit, da gibt es so ein paar Utilities. Und hier bei den Utilities kann ich jetzt hier sagen, lösch mal bitte deine Datenbank. Und wenn er das jetzt gemacht hat und ich starte jetzt wieder neu, sind die Einträge weg. Das heißt, jetzt habe ich nur noch die Standardeinträge drin. Ja, das wäre erstmal diese Einkaufsliste mit Abspeichern von Elementen. Ich denke, dass also so als grobes Rüstzeug, so als grobe Idee, sage ich mal, zum Weitergehen reicht das schon mal. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, zur Game API. Mit diesen ganzen Elementen ist es jetzt irgendwie ein bisschen blöd, ein Spiel zu programmieren. Es geht theoretisch, aber die Game API hat dann einige Vorteile, um Spiele oder auch um grafische Dinge, sage ich mal, zu implementieren. Ich bin kein toller Designer, das wird man gleich auch sehen, aber es funktioniert zumindest. Diese Game API ist in diesem Package hier enthalten. gehört auch zum MIDP, zur MIDP-Spezifikation und hat 5 Klassen, mehr nicht, mehr braucht man nicht. Das eine wäre ein Game Canvas. Canvas, immer irgendwas zum Zeichnen, irgendwas darstellen. Dann haben wir dort einen Puffer und zwar sieht das Ganze jetzt so aus, dass ich ein Bild darstelle, das ist jetzt auf dem Display zu sehen. Das zweite Bild rechne ich im Hintergrund und zeichne das Ganze. Und wenn das fertig ist, sage ich Flash, dann werden die beiden umgeswitcht und ich sehe das fertig Gezeigte. Das nennt sich Double Buffering. Dann kann man jetzt endlich auch mal ermitteln in der Anwendung, welche Tasten gedrückt wurden. Das heißt, ich kann da so ein bisschen auf Tastendrücke reagieren, allerdings nicht eventgesteuert. Das sieht ein bisschen fies aus, werden wir gleich anschauen. Dann habe ich ein Layer, das ist eine abstrakte Klasse. Damit kann ich dann, sind unter anderem die Klassen Sprite abgeleitet. Ein Sprite ist ein Bild oder ein animiertes Bild, welches ich dann über den Bildschirm bewegen kann. Ein Tiled Layer, das ist so eine Art Textur. Ich kann also ein Bild angeben, das wird zerlegt und wird dann zum Beispiel als Hintergrund verwendet. Gucken wir uns gleich noch an. Und ich habe den Layer Manager, auf den gehe ich heute sonst nicht weiter ein. Ich mache das hier alles von Hand, aber der kann sonst auch noch die Layer verwalten und so einen sichtbaren Bereich festlegen, der halt gerade angezeigt wird. Gucken wir uns zunächst den Game Canvas an. Ich habe beim Game Canvas die schöne Methode Get Key States und kann jetzt endlich prüfen, welche Taste gedrückt wurde. Das heißt, ich frage jetzt einfach Get Key States ab, da bekomme ich eine Int zurück und da drin ist jetzt letztendlich nichts anderes als so eine Bitfolge drin. Und ich kann diese Bitfolge, die ich erhalten habe, dieses Keystates, mit einem bitweisen Und, nicht ein Und-Und, ja, sondern mit einem bitweisen Und verknüpfen mit verschiedenen Konstanten. Zum Beispiel mit Left Pressed. Left Pressed ist jetzt einfach eine Zahl, eine Bitfolge, die an einer bestimmten Stelle ein Bit gesetzt hat. Keystates liefert mir die ganzen Bits zurück, wo was gesetzt wurde. Und wenn beide 1 sind, kriege ich irgendwas ungleich 0 raus. Das heißt, es würde der linke Knopf gedrückt und ich kann jetzt da entsprechend darauf reagieren. Das Ganze kann ich für die anderen Keys natürlich auch machen. Die Keys heißen jetzt entsprechend wie bei einem Handy. Also einmal hat man dann hier die Elemente für links, rechts, rauf, runter. Das wären die um diesen Knopf hier. Und ich habe jetzt hier unten die Tasten. Da gibt es dann Key A und Key D und Key G und so weiter, entsprechend der Telefontastatur. Ja. Das kannst du auch machen. Das heißt, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Ich könnte jetzt an dieser Stelle natürlich hergehen und kann jetzt einfach Get Key States, diese Methode, hier hinschreiben. Allerdings ist es in diesem Falle, also es kommt jetzt aus einem Beispiel, wo ich mehrere Tasten gleichzeitig abfrage. Das heißt, in diesem Moment, wo Get Key States gedrückt würde, frage ich ab, welche Tasten alle gedrückt sind. Und ich kriege alle Informationen über alle Tasten, die gleichzeitig gedrückt werden. Das heißt, ich kann jetzt einmal mit dieser Variable hier mehrere Ifs durchlaufen und stelle fest, welche Tasten zu diesem Zeitpunkt gedrückt wurden. Deshalb mache ich das nicht in einen If rein. Der erkennt mehrere Tastendrücke gleichzeitig. Muss ich natürlich dann getrennt abfragen entsprechend. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf Left und Up gleichzeitig reagieren möchte, ausschließlich, könnte ich zum Beispiel Get Keystates einfach hier hinschreiben und GameCanvas.left und dann noch entsprechend auch nochmal verknüpft mit dem Right oder Up oder wie auch immer. Das kommt, wie gesagt, aus meinem Quellcode, daran liegt das. So, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu zeichnen. Das mache ich mit dem grafischen Kontext. Das heißt, so ein Game Canvas hat einen grafischen Kontext. Das ist ein Graphics-Element. Das kann ich mir innerhalb der Klasse besorgen, kann dann eine Farbe setzen und kann zum Beispiel ein Rechteck füllen. Wenn ich fertig mit dem Zeichnen bin, sage ich Flash Graphics, dann werden diese von diesem Double Buffering, wird das andere nach vorne geholt, das neue Bild wird sichtbar. So, dazu ein kleines, nicht sehr ästhetisches Beispiel. Ich habe jetzt hier ein einfaches Spiel. Naja, Spiel ist jetzt übertrieben. Also es bewegt sich was, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich jetzt hier einen Konstruktor und ich besorge mir jetzt erstmal ein Simple Game Canvas. Es ist im Allgemeinen so, dass man, wenn man die Game API benutzt, bildet man immer eine Klasse, die von Game Canvas abstammt und darin wird die ganze Logik implementiert. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Simple Canvas, baue mir noch einen Exit-Button und sage jetzt hier, ich möchte auf das Exit reagieren. Dann habe ich noch mein Destroy-App, Pause-App, sagt jetzt hier Game.stop und Start-App, da wird das Display gezeigt mit dem entsprechenden Canvas und ich sage zum Spiel Start. Das ist erstmal die grundlegende Logik. Das heißt, das ist jetzt so mein Midlet. Das Interessante verbirgt sich hier in dieser Klasse. Wenn ich da jetzt zu schnell bin, dann müsst ihr da ein bisschen einhaken. Ich habe hier eine Variable, die gibt an, ob sie läuft oder nicht. Dann habe ich jetzt irgendwie eine Angabe von irgendwelchen Ticks bis zum nächsten Frame, einen Mittelpunkt oder einen Punkt hole ich mir heraus, wie viele Ticks gerade vergangen sind. Wofür man das braucht, wird man gleich noch sehen. Und dann erzeuge ich mir ein Simple Game Canvas. Zu dem Simple Game Canvas, erstmal Konstruktor der Oberklasse aufrufen, dann hole ich mir erstmal die Breite und die Höhe. Die teile ich durch 2 und habe jetzt den Mittelpunkt, die Koordinaten des Mittelpunktes, mx und my. Dann sage ich, aktuell ist kein Tick vergangen und die Ticks bis zum nächsten Frame soll 20 sein. Wie gesagt, das sieht man weiter unten, was da passiert. Dann übrigens ganz wichtig, ich stamme vom Game Canvas ab und implementiere Runnable. Das soll in meinem eigenen Thread laufen. Und wenn ich hier Start sage, sage ich, es ist running. Dann erzeuge ich hier einen neuen Thread mit diesem Objekt und sage zu dem Thread Start. Dann läuft mein, in Anführungsstrichen, Spiel. Dann, wenn ich Stopp sage, setze ich einfach diese Variable auf False. In der Run-Methode besorge ich mir jetzt das Graphics, den grafischen Kontext dieser Klasse, dieses Game Canvas, und sage jetzt, laufe bitte, solange Running True ist. Mach die ganze Zeit etwas. Und dann passiert ein Tick. Jeweils, wenn er durchkommt, jeder Schleifendurchlauf ist jetzt hier ein Tick. Und dann sage ich jetzt hier, die Actual Ticks werden um 1 erhöht und immer noch 20 geteilt. Das brauche ich später so ein bisschen für die Darstellung. Sehen wir dann noch. Dann gibt es die Methode Render. Das heißt, ich kann jetzt irgendwas darstellen. Input erstmal. Input kommt hier. Das heißt, ich hole mir jetzt einmal die Key States ab und prüfe jetzt ab, was wurde gesetzt. Wenn es nach links gedrückt wurde, dann setze ich MX neu und zwar MX um einen nach links, um einen Pixel nach links versetzt. Und es muss natürlich irgendwie immer Minimum eine 0 rauskommen. Das heißt, das Maximum auswählen von 0 oder diesem hier. Das heißt, ich will jetzt nicht aus dem Bildschirm rauswandern. Das Ganze für rechts, rauf und runter. Deshalb hier, wie gesagt, hier oben die Abfrage. Das heißt, ich könnte jetzt 2 Tasten gleichzeitig drücken. Wenn ich nach links drücke und gleichzeitig nach oben, dann bewegen wir uns auch nach links oben. Dann kommt die Methode Render. Das heißt, ich möchte jetzt was darstellen. Und wenn ich was darstellen möchte, nehme ich jetzt den grafischen Kontext her, sage Set Color, also erstmal die Farbe, mit der ich jetzt direkt zeichnen möchte, und fülle erstmal ein Rechteck mit Weiß über die gesamte Fläche, damit ich irgendwie so eine saubere weiße Zeichenfläche habe. Dann suche ich mir andere Farbe raus, und zwar nehme ich mal Blau. Hexadezimal werden die entsprechenden Farben hier mal angegeben. Und zeichne jetzt hier so ein paar Linien. Dafür brauche ich Actual Ticks. Das heißt, ich zeichne die Linie von hier, von MX, MY, von irgendeinem Punkt, nach MX-10 plus Actual Ticks und so weiter. Was dadurch passiert, das werden wir gleich sehen. Das heißt, ich zeichne das hier und dann sage ich Flash Graphics, ich bin fertig mit Zeichnen. In diesem Moment werden beide Zeichenebenen ausgetauscht, die neue Zeichenebene wird nach vorne geholt. Dann schicke ich den Thread auch nochmal minimal kurz schlafen bis zum nächsten Frame. Das heißt, er soll jetzt so und so viele Millisekunden schlafen, bis der nächste Frame angezeigt wird, damit das Ding sich nicht totläuft. So, und das Ganze hätte ich jetzt hier. Das wäre das Ganze. Das heißt, also jetzt durch das Zeichnen, durch das Rendern, zeichne ich immer von dem Mittelpunkt aus, den ich mir von dem Display besorgt habe oder von dem Game Canvas besorgt habe, Linien nach außen und je nach Actual Ticks werden die immer weiter gedreht, bewegen sich ein bisschen nach außen und innen. Das ist einfach nur so ein netter Effekt. Über die Tasten jetzt hier kann ich jetzt das Ganze auch bewegen. Das heißt, ich kann das jetzt hier über den Bildschirm bewegen und durch das Double Buffering haben wir jetzt eigentlich den Effekt, dass es auch sehr sauber aussieht. Das heißt, wir haben jetzt hier so kein Flimmern oder Flackern. Das ist eigentlich schon ganz nett gemacht. Theoretisch, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte auf diesem Emulator, könnte ich auch hier links oben auf diese, ja, beide Tasten gleichzeitig drücken. Das ist einfach schwierig gerade. Dann wird er sich so schräg bewegen. Also es klappt hier auf dem Handy zumindest schon mal ganz gut. Das heißt also, ich habe jetzt irgendwie schon mal auf Eingaben reagiert, ich habe jetzt irgendwas gezeichnet, kann das hin und her schieben. Gucken wir uns einmal an, wie man theoretisch so ein bisschen Hintergrund zusammenbasteln kann. Dafür nehme ich einen Tiled Layer, hey, ja. Und also es gibt noch andere Möglichkeiten, den zu zeichnen, das ist nur ein Beispiel. Und zwar hole ich mir eine Ausgangsgrafik und diese Grafik zerlege ich in Einzelteile. Das heißt, innerhalb dieser Grafik sind viele einzelne verschiedene Einzelbilder enthalten. Das zeige ich gleich, wie das aussieht. Und beim Konstruktor dieses Tiled Layers gebe ich jetzt die Breite und die Höhe der Einzelbilder in Pixeln an, die Grafik selbst und zusätzlich, wenn ich das jetzt aufspanne, wie viele Einzelbilder in einer Zeile und einer Spalte enthalten sein sollen. Dann kann ich jetzt unter anderem mit Hilfe eines Int-Arrays mir jetzt so ein Feld definieren, wo ich angebe, wo welches Bild positioniert sein soll. Wird, wie gesagt, gleich hoffentlich deutlicher. Das hier wäre zum Beispiel so eine Ausgangsgrafik. In dieser Ausgangsgrafik stecken 8 Bilder. Hier ist eins, dann hier hat man noch eins, dann hier, wo der Wald so ein bisschen weniger wird, hier komplett irgendwie grün, dann haben wir hier 3 Bilder für Wasser und dann nochmal einmal die Sonne. Diese Bilder sind jetzt nicht sehr schön ausgewählt, aber es funktioniert. Es ist jetzt völlig wurscht, ob dieses Bild auf diese Art und Weise, das heißt so längs angeordnet ist oder so ein bisschen kompakter oder hier so ein bisschen hochkant angeordnet ist, das ist völlig egal. Das muss ich nur in meinem Tiled Layer Konstruktor entsprechend anpassen und dann erzeugt dieser Tiled Layer, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel diesem Konstruktoraufruf mache, sage ich ihm, nimm bitte das Bild, zum Beispiel das hier. Die Einzelbilder sind 32 breit, und 35 Pixel hoch. Und dann kann er anhand dieser 3 Informationen, nur diese 3 sind entscheidend, das Bild zerlegen. Er zerlegt das jetzt in seine Einzelbilder hier, dann habe ich diese 8 Bilder entsprechend jetzt hier dadurch gewonnen, die jetzt er intern hier verwaltet, diese 8 Stück. Jetzt möchte ich die anordnen auf meinem Bildschirm. Dazu kann ich mir, muss ich nicht, kann ich jetzt hier so ein Int-Array nehmen, ich könnte auch ein Feld hernehmen, wie auch immer. Und ich sage jetzt hier einfach in diesem Array, wo jetzt was vorhanden sein soll. Das heißt, an dieser Stelle Bild 8, an dieser Stelle Bild 1, hier gar kein Bild, hier Stelle Bild 5 und so weiter und so fort. Dieses Array laufe ich jetzt in einer Vorschleife ab und sage jetzt letztendlich diesem Tiled Layer, setze bitte die Zelle, und zwar in der Spalte Column und Row, setze bitte das Bild mit dem Index, was hier gerade so gesetzt ist. Das heißt, das hier ist wirklich nur so eine Hilfe. Ich könnte das auch von Hand setzen. Das ist nur so ein Beispiel, wie man es machen könnte. Also, dieses Array durchlaufen. Ich weiß, das soll jetzt irgendwie 10x10 Elemente sein. Deshalb hier die Column immer i erhöhen, immer modulo 10. Die Zeilen erhöhen, immer geteilt durch 10, damit ich in die entsprechende Zeile hier komme. Habe jetzt hier meine Column, meine Row und letztendlich nehme ich dann genau aus diesem Array die Zahl und sage, dort soll das Bild vorhanden sein. Dann kann ich das Ganze mit Paint zeichnen und es zeichnet sich in diesem grafischen Kontext G. Schlauerweise mache ich das an der Stelle, wo ich auch andere Zeichenoperationen vornehme. Das heißt zum Beispiel in die Paint-Methode der Unterklasse des Game Canvas, also meine Simple Game Canvas-Klasse. Und dann kann ich auch zur Laufzeit mit SetCell natürlich jetzt auch irgendwie an der Stelle Call und Row einen anderen Index wählen. Dadurch würde dann entsprechend so ein Animationseffekt entstehen. Das heißt, ich kann einzelne Teilgrafiken austauschen. Habe ich jetzt allerdings in dem Beispiel hier nicht drin. So, das heißt, an dieser Stelle jetzt hier besorge ich mir zunächst einmal ein Bild. Das ist genau das Bild von gerade eben, was wir gesehen haben. Erzeuge daraus ein Tiled Layer, das heißt, ich gebe das Bild an, ich sage, die Einzelbilder sind 32 Pixel breit, 35 Pixel hoch und ich möchte letztendlich eine Fläche von 10x10 Einzelbildern haben. Wie die Fläche aussehen soll, definiere ich hier an dieser Stelle, in diesem Array und setze das Ganze in der Vorschleife. Wie gesagt, ich kann auch hier ein zweidimensionales Array nehmen oder sonst das irgendwie machen. Dann habe ich dieses Tiled Layer für mich jetzt so initialisiert, wie ich das gerne haben möchte. Der Rest ist hier sehr ähnlich, das ist alles noch von dem Programm gerade eben. Und habe jetzt hier meine Render-Methode. Zunächst zeichne ich an dieser Stelle erstmal ein weißes Rechteck wiederum. Dann zeichne ich meinen Tiled Layer und dann zeichne ich dieses blaue Kreuz, welches sich dann so ein bisschen dreht. Die Reihenfolge ist wichtig. Das, was also es, als wenn ich jetzt auf einem Blatt Papier mit Buntstiften arbeite, wenn ich ja mit Rot was hinmale und dann mit einem schwarzen Edding komme, liegt der schwarze Edding natürlich drüber. Das heißt, wenn ich jetzt das Weiße zeichne, liegt das ganz unten, dann wird das übermalt mit dem Tiled Layer und dann wird das übermalt mit der blauen Linie. Je nachdem, was im Vordergrund sein soll, muss ich das früher oder später zeichnen. Wenn ich fertig bin mit Zeichnen, Arme noch Flash Graphics, dann stelle ich das Ganze dar. Und das sähe jetzt so aus. Ich habe jetzt hier also die einzelnen Teile hergenommen. Da ich das 10x10 groß gemacht habe, das Handy jetzt hier etwas kleineres Display hat, sieht man hier unten das Wasser leider nicht mehr. Das liegt hier unten irgendwo. Und ich kann natürlich ihn hier weiterhin darüber bewegen. Und je nachdem, wann ich das jetzt hier zeichne, jetzt ist es da drüber, ich kann das jetzt auch hernehmen und den Tiled Layer später zeichnen. Das hätte dann den Effekt, dass das Ganze dann darunter verschwindet. Das heißt, in diesem Falle würde der jetzt hier hinter diesem Tiled Layer verschwinden, weil der andere drüber gezeichnet wird. Also die Reihenfolge, wie man was zeichnet, ist wichtig. So. Dann habe ich dazu noch ein letztes, und zwar ein Sprite. Ein Sprite ist jetzt ein Objekt, welches in sich animiert werden kann und auch sich zum Beispiel im Bildschirm bewegt. Und da könnte ich jetzt theoretisch ein Raumschiff oder sonst was mit darstellen. Wir haben auch in diesem Falle in der Game API, also ein Sprite hat die Möglichkeit der Collision Detection. Das heißt, ich kann überprüfen, ob es mit einem anderen Sprite zusammenstößt oder dergleichen. Habe ich jetzt eigentlich hier in dem Demo nicht drin. Und auch hier wird eine Grafik definiert, in der so verschiedene Teile vorhanden sind. Genauso wie beim Tiled Layer, ist ganz analog. Und das wird in Einzelbilder wiederum zerlegt und dann kann ich die mit einer Paint-Methode zeichnen und ich kann nämlich entscheiden, welches Bild jetzt gerade dargestellt werden soll. Das heißt, wir hätten jetzt hier zum Beispiel diese Fliege, die in vier verschiedenen Bildern vorhanden ist. Einmal Flügel oben, Mitte unten und dann ist sie irgendwie auf den Kopf gefallen. Das kann ich jetzt auch beliebig anlegen, wie ich möchte. Und dann bilde ich dann über das Sprite, wo ich angebe, einmal das Bild und dann gebe ich hier noch einmal an, wie breit ist dann so ein Frame und wie hoch kann ich dann dieses entsprechende Bild zerlegen. Ich muss immer beachten, dass natürlich jetzt irgendwie so ein Sprite, auch die anderen gezeichneten Objekte, werden nicht gelöscht. Das heißt, ich muss immer wieder diese Fläche komplett neu überzeichnen oder aber Teile neu überzeichnen. Das ist wichtig. In diesem Beispiel hat es gerade wunderbar geklappt, weil ich immer wieder eine weiße Fläche gemalt habe. Und wenn ich so ein Sprite also jetzt wegbewege, muss, wie gesagt, hier Minimum diese Fläche neu gezeichnet werden. Die Position einfach setzen mit Set Position, zwei Koordinaten angeben und auch das schauen wir uns einmal an. So, da ist noch der Tiled Layer drin und jetzt hier an dieser Stelle lade ich jetzt ein zweites Bild und zwar diese Fliege, das ist genau das Bild von gerade eben. Erzeuge mir einen Sprite mit dem Bild, sage jetzt, die Breite sind 96 Pixel, die Höhe sind 38 Pixel. Wenn das übrigens nicht genau passt, dann gibt es sofort eine Exception. Das muss wirklich auf den Pixel genau hinhauen mit der Grafik. Und dann habe ich letztendlich die Paint-Methode, also hier in diesem Falle die Render-Methode. Das heißt, ich male den Tiled Layer als Untergrund, beziehungsweise erstmal ein weißes Rechteck, dann den Tiled Layer als Untergrund. Dann setze ich die Position des Sprites. Positionsermittlung funktioniert weiterhin wie hier über diese Input-Methode. Dann male ich das Ganze und sage dann zum Sprite, nimm mal bitte den nächsten Frame. Das heißt, das Sprite hat intern abgespeichert, wie viele Frames es sind und ich kann jetzt hier von Frame zu Frame wechseln mit dieser Methode. Falls jetzt der Frame 3 gerade ausgewählt ist, möchte ich den nicht darstellen, da liegt die Fliege so auf dem Kopf. Das heißt, ich sage dann, wenn das dritte Frame ist, gleich wieder Next Frame. Und wenn man das jetzt darstellt, bewegt sich also dann hier die Fliege irgendwie und ich kann sie verschieben. Theoretisch kann ich sie auch drehen und so weiter, das ist alles möglich. Das heißt, das kann man implementieren, wie man möchte. So, also wenn ihr kreative Ideen habt, dann wisst ihr jetzt, was ihr machen könnt. Ich würde es denken, ich habe es noch nicht ausprobiert. kann ich gerade nicht genau sagen, aber also bei Icons zum Beispiel wird der Alpha-Kanal unterstützt. Wie es jetzt bei den Sprites ist, kann ich nicht genau sagen. Habe ich, wie gesagt, selber noch nicht ausgetestet. Ich würde es aber vermuten. Es werden aber wirklich nur PNGs unterstützt. In der Dokumentation steht so drin, es gehen auch GIFs oder JPEGs. Das funktioniert aber nicht. Es gehen wirklich nur PNGs. Sonst noch Fragen dazu? Alles das, was ich jetzt gestern und heute hier gezeigt habe, ist alles mit Handys möglich, die MIDP 2.0 definieren. Das heißt, ich habe jetzt keine optionalen Pakete oder Ähnliches verwendet, das kann eigentlich jetzt jedes Handy. Sollte kein Problem sein. Ja, sollte. Ganz genau weiß man es ja nie. Ja, dann ist das jetzt die letzte Folie der Veranstaltung. Das heißt, das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Klausur. Und auch viel Erfolg bei den Prüfungen. Die einen oder anderen werde ich ja noch wiedersehen, vor allem die Cognitive Science-Leute. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder am 16., da ist ja die Klausur. Und dann werde ich hier verschwinden. Das heißt, es war meine letzte Veranstaltung hier. Das war's. Ich kann wieder ausschlafen. Bis dann!